HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Ich sehe diese Sache ambivalent.
Ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen.
Ich bin sehr zwiegespalten in dieser Frage. Ich bin ganz froh, dass ich mich nicht entscheiden muss.
Ambivalent, ambivalent, ambivalent.
Mal so eine Art von kleiner Hassliebe.
Einerseits empfinde ich ein großes Freiheitsbedürfnis und auf der anderen Seite die Sorge davor, diese Geborgenheit zu verlieren beispielsweise. Das ist eine klassische emotionale Ambivalenz.
Ambivalent, ambivalent, ambivalent.
Man muss einfach meines Erachtens das aushalten können, auch wenn es nicht den eigenen Werten entspricht.
Wenn man so etwas wie Nationalfeiertage braucht, warum nicht der 9. November? Die ganze Ambivalenz der deutschen Geschichte ist in diesem Tage irgendwie repräsentiert.
Ambivalent, ambivalent.
Es ist die innere Ambivalenz, die diese ungeheure Macht im Guten wie im Bösen einer Frau verleiht.
Dieses Hin und Her, also das geht einem ja schon auf den Nerv.
Ambivalent, ambivalent.
Und im Rahmen der Entwicklung ist es Heranwachsenden möglich, diese widerstrebenden Affekte auszuhalten und damit eine Ambivalenz überhaupt zu ertragen und zu ermöglichen.
Sie ist in vielerlei Kontexten eine normale Reaktion auf bestehende komplexe Zusammenhänge.
Ambivalent, ambivalent.
Und ich will auch ausdrücklich sagen, dass ich das Ergebnis mit sehr gemischten Gefühlen sehe.
Ambivalent, ambivalent, ambivalent.
Ja, einerseits, andererseits, hin und her gemischte Gefühle, Ambivalenz. Sie begleitet uns durchs Leben, auch an diesem Datum, dem 9. November. Warum haben wir eigentlich nicht den 9. November zum Nationalfeiertag gemacht? Ein Tag, der für die Reichskristallnacht stand, wie die Nacht 1938 genannt wurde, in der die Nationalsozialisten über Juden herfielen. Es wurde eine Pogromnacht. Aber auch ein Tag, der für den Fall der Berliner Mauer im Jahre 1989 steht und noch viele andere Ereignisse durch die Jahrhunderte, die prägend für die deutsche Geschichte waren. Nationalgefühle sind bei uns nun einmal gemischte Gefühle. Freude und Entsetzen liegen eng beieinander. Hätte ein ambivalenter Feiertag da nicht gut gepasst? Aber die Idee hat wohl selbst gemischte Gefühle ausgelöst. Wäre so ein Tag nicht zu widersprüchlich, zu emotional überladen, zu schwierig? Die Fähigkeit, Ambivalenz auszuhalten, gilt zwar inzwischen als Merkmal einer starken Persönlichkeit, das macht es aber nicht einfacher. Von Menschen und Dingen, die uns in einen inneren Widerspruch verwickeln, fühlen wir uns schnell überfordert. In Kunst und Kultur lassen wir uns das wohl eher gefallen, weil es da irgendwie dazugehört, mit Deutungen und Werten zu spielen. Ambivalenz, Lob der gemischten Gefühle, haben wir heute getitelt und wollen genauer hinschauen, denn in der öffentlichen Debatte gibt es offensichtlich einen klaren Trend zu vermeintlich eindeutigen Haltungen. Man wählt eine Seite oder eine Echokammer und bleibt dabei. Der 9. November aber erinnert uns daran, dass die Ambivalenz nicht davon verschwindet, dass wir sie leugnen. Was alles in der deutschen Geschichte mit dem 9. November verbunden ist, fasst Thorsten Schweinhardt zusammen und er beginnt nicht im Jahre 1938.
Berlin, 9. November 1918. Nach 4 Jahren Krieg haben die Deutschen die Nase voll. Die Ahnung, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen ist, wird mehr und mehr zur Gewissheit. Was in Kiel mit einem Matrosenaufstand begann, ergreift nun auch die Hauptstadt. Arbeiter streiken und gehen auf die Straße, Soldaten weigern sich, auf ihre protestierenden Landsleute zu schießen und schließen sich der Revolution an. Eine riesige Menschenmenge wälzt sich auf das Berliner Regierungsviertel zu. Dort ruft der SPD-Politiker Philipp Scheidemann gegen Mittag die Deutsche Republik aus.
Arbeit und Soldaten, der Kaiser hat abgedankt, er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Prinz Max von Baden hat sein Reichskanzleramt dem Abgeordneten Ebert übergeben. Unser Freund wird eine Arbeiterregierung bilden, der alle sozialistischen Parteien angehören wird. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.
Fast zur gleichen Zeit, als Scheidemann vom Balkon aus seine Rede hält, ruft im Berliner Lustgarten Spartakistenführer Karl Liebknecht die Sozialistische Republik aus. Das passt zum 9. November, diesem historisch aufgeladenen und überladenen Datum. Das Gegenläufige, das Widersprüchliche der deutschen Geschichte im 9. November bündelt und ballt es sich. 5 Jahre später in München. Im Bürgerbräukeller findet heute, am 9. November 1923, eine vaterländische Kundgebung statt. Von der Kundgebung erfährt auch ein außerhalb von München damals noch weitgehend unbekannter Stammtischpolitiker namens Adolf Hitler. Hitler beschließt, die Veranstaltung für seine Zwecke zu kapern. Was folgt, geht als Hitler-Ludendorff-Putsch in die Geschichte ein. Den allerdings kläglich gescheiterten Marsch auf die Feldherrnhalle stilisiert Hitler zu einem Meilenstein für die nationalsozialistische Bewegung.
Wir waren eine Handvoll Menschen. Was wir hatten, das war Mut und war Tapferkeit, war Entschlossenheit, war glühende Liebe zu unserem Volk. Aber es waren ja viel zu wenige.
15 Jahre später. Aus den wenigen sind längst viele geworden. Seit 5 Jahren sind die Nationalsozialisten an der Macht. Und an diesem 9. November 1938 machen die Nazis mit ungeheurer Brutalität genau das wahr, wovon sie bisher nur geredet haben. Im ganzen Land brennen Synagogen, jüdische Geschäfte werden demoliert, Juden verhaftet und misshandelt, einige sogar getötet. Paul Alsberg, der 2006 verstorbene Mitgründer des Holocaust-Gedenkzentrums Yad Vashem, erlebt gemeinsam mit seiner Frau Betty die Reichspogromnacht.
Dann kam ich an die Station und da stand Betty kreideweiß und sagte: Paul, guck, die Synagoge brennt. Und da haben wir die Synagoge brennen sehen. Und das Erstaunliche war, dass die Menschen still waren. Es hat keiner protestiert. Es war still. Die Synagoge brannte. Betty und ich, wir haben kaum miteinander gesprochen. Aber beide hatten wir das Gefühl, das ist nicht nur das Ende unseres Studiums, das ist das Ende des Judeseins in Deutschland. Das Ende einer Epoche.
51 Jahre später, wieder in Berlin. Das, was keiner für möglich gehalten hätte, ist geschehen. Helmut Kohl, damals Bundeskanzler.
Vom Brandenburger Tor, von überall, wo in diesen Stunden Menschen aus der DDR zu uns kommen können und die Bürger dieser Stadt und die Bürger unserer Bundesrepublik Deutschland in den anderen Teil Deutschlands gehen können.
Die Berliner Mauer ist geöffnet, die innerdeutsche Grenze gefallen. Eine verrückte Nacht der Euphorie.
Und ich bin so von Glück. Ich kann meine Eltern heute das erste Mal seit langem wiedersehen. Die von wirklich 10 Minuten von hier entfernt. Ich bin überglücklich.
Der 9. November, deutscher Schicksalstag. Ein Tag, der die Geschichte eines ganzen Jahrhunderts erzählt. Historische Ereignisse, 1000-mal interpretiert, überlagern sich und verschmelzen. Wie viele Umwälzungen verträgt ein einzelner Tag, bevor er überfrachtet ist? Was bleibt von den vielen Bedeutungen? Ein nationaler Gedenktag oder nur Novembernebel?
Es gibt nicht nur einen 9. November. Thorsten Schweinhardt über die vielen 9. November in der deutschen Geschichte, ergreifende Ereignisse, verbunden durch ein Datum. Professor Michael Wolfsohn, Professor für Neuere Geschichte an der Universität der Bundeswehr München. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Als Reichskristallnacht ging zuerst in die Geschichte ein, was am 9. November 1938 geschah. Synagogen wurden angezündet, Juden angegriffen, verschleppt, ermordet. Heute nennen viele dieses Datum Reichspogromnacht. Das klingt auch eindeutig böser. Ist es wichtig, in diesem Fall die Wortwahl zu verändern?
Ja, natürlich, denn es ist ein Wort, Pogrom, das die wenigsten eigentlich kennen. Es stammt nicht aus dem Deutschen, so wenig wie Shoah aus dem Hebräischen eben stammt und Holocaust aus dem Altgriechischen. Also das, was fremd ist und auch ein fremdes Wort, ein fremder Begriff, wattiert sozusagen. Und daher sollte man besser statt vom Holocaust oder von der Shoah von der Judenvernichtung sprechen, von der 6-millionenfachen Judenvernichtung. Und Reichspogromnacht, ja, was war Pogrom, fragt sich dann Klein Moritz, und zwar zu Recht. Und deswegen sollte man bei Reichskristallnacht bleiben, denn Reichskristallnacht war gar nicht der Begriff, den die Nationalsozialisten geprägt haben. Das wird oft falsch hier behauptet bei uns, sondern das war der Berliner Volksmund, der mit diesem Wort andeuten wollte, den Widerwillen, nicht Widerstand, aber Widerwillen den ein Großteil der nicht nur Berliner Bevölkerung damals empfunden hat, als die Synagogen brannten und Juden erstmals offen und öffentlich auch ermordet worden sind. Und deswegen würde ich von mir aus diesen Hauch von Widerstand und Widerspruch auf jeden Fall nicht wegwischen wollen.
Was aber auch wiederum nicht viele oder nicht vielen präsent ist, deswegen wurde auch heute wieder weltweit von Pogromen gesprochen. Auch Angela Merkel hat dieses Wort verwendet, also auch ein ambivalentes Verhältnis zur Sprache in dem Fall. Schauen wir uns nochmal diese Ereignisse an. Am 9. November 1918 haben wir eben gehört, Philipp Scheidemann ruft die Deutsche Republik aus. 1923 der versuchte Hitlerputsch, 1938 dann die Reichskristall- oder Pogromnacht. Warum eigentlich immer am 9. November?
Nun gut, die ersten drei hängen miteinander zusammen und der vierte, also der 9. November 1989, ist eher chronologisch dem Zufall geschuldet. Aber erlauben Sie mir trotzdem eine kleine Korrektur. Die Reichskristallnacht wird nicht weltweit so als Pogromnacht bezeichnet, etwa in Israel, was ein bisschen mehr beteiligt sein dürfte als, sagen wir, Neuseeland. Und auch in der jüdischen Welt ist es eben Crystal Night oder auf Hebräisch Leil HaBdolach, wörtlich übersetzt eben als Reichskristallnacht. Das heißt, wir haben es hier mit einem ganz spezifisch deutschen Wort zu tun und da fragt man sich besser, warum. Und ich unterstelle niemandem eine böse Absicht, ganz im Gegenteil, hier wird sozusagen etwas verschlimmbessert. Es wird in bester Absicht gezeigt, Pogrom, das weiß ich ja, wer ich das sage, das ist schlimm. Mhm. Aber, also kurzum so, aber die ersten drei hängen miteinander zusammen. Das war eben, wie in diesem sehr schönen einführenden Beitrag gesagt worden ist, die Novemberrevolution, Abdankung des deutschen Kaisers, Beginn der Republik, aber eben mit der Last des verlorenen Krieges, den aber nicht die Republik verloren hatte. Und das gelang den Republikfeinden so zu suggerieren, als ob die Republik diesen Krieg verloren hätte und das deutsche Heer auf dem Felde unbesiegt. Und sozusagen als Kontrastprogramm dann der versuchte Hitlerputsch, der Gott sei Dank kläglich scheiterte. Und dann sozusagen wieder als Kontrastprogramm der Nationalsozialisten an der Macht, den 9. November 1938 mit dem ersten öffentlichen Durchführen des judenmörderischen Programms. Also die ersten drei hängen ganz eindeutig zusammen und der vierte ist ein glücklicher Zufall der Chronologie.
Und dann haben wir also viele böse und ein gutes historisches Ereignis an diesem Datum. Das, Sie sagten ja, das ist ein Zufall, aber vielleicht ist dann doch das Datum jetzt eine gute Gelegenheit, sich mit der Ambivalenz der deutschen Geschichte auch auseinanderzusetzen. Es war in der Diskussion, dieses Datum zu einem Nationalfeiertag zu erklären. Sie waren damals dafür. Warum?
Weil ich eben der Meinung gewesen bin, und dafür sprechen auch heute noch eine ganze Menge Argumente, dass, und das ist der großartige Titel, den Sie für Ihre Sendung heute gewählt haben, Ambivalenz, weil eben dann an diesem Tag die Möglichkeit noch mehr als jetzt und ohne Gedenktag diese Vielschichtigkeit, diese Ambivalenz zu gedenken, darüber nachzudenken, gedenken hat ja was mit Denken zu tun und Nachdenken und aus dem Nachdenken ein Vordenken zu machen. Also das ist ein ganz wichtiger individueller Anlass und kollektiver Anlass. Aber es ist trotzdem eine gute Entscheidung, übrigens schon Helmut Kohl weitgehend alleine damals durchgesetzt, weil es eben kein Feiertag ist. Die ersten drei sind auch ambivalent, zumindest der erste, also 1918. Der 23. 9. November und der 38. sind eindeutig negativ zu besetzen. Der 9. November 89 positiv. Also was ist es dann? Ist es ein Feiertag oder ein Gedenktag? Ein Mischmasch kann es nicht sein. Es gibt doch keine halbe Schwangerschaft. Also insofern, wenn es denn ein Feiertag sein soll, dann ist tatsächlich der 3. Oktober ein richtiger, guter Feiertag, weil der eindeutig positiv besetzt ist, nämlich durch die Wiedervereinigung im Jahre 1990. Aber der 9. November sollte, und das ist er ja auch, ein Tag des Nachdenkens sein. Was mir zu kurz kommt heute, und ich habe viel Radio gehört und viel gelesen, das ist eben der 9. November 1989. Und das wiederum ist die typisch politisch korrekte, korrektierende Verhaltensweise in Deutschland. Aus Angst, das Falsche zu sagen, zu denken, zu machen, wird also dann der 9. November 38 vor allem betont. Das ist richtig und notwendig, gar keine Frage. Aber warum nicht den 9. November 89 gleichgewichtig erwähnen, um die von Ihnen in Ihrer Sendung gerade so hervorgehobene Ambivalenz zu zeigen? Das fehlt mir, und deswegen bin ich Ihnen geradezu dankbar, dass Sie Ihre Sendung heute Ambivalenz nennen.
Das haben wir getan und gesprochen mit Professor Michael Wolfsohn, Professor für Neuere Geschichte an der Universität der Bundeswehr München. Besten Dank. Ein Gedenktag sollte er schon sein, der 9. November, sagt er. Ambivalenz, Lob der gemischten Gefühle, der Tag in HR2 Kultur.
Es ist gut, wenn du weißt, was du willst. Wenn du nicht weißt, was du willst, ist das nicht so gut. Du willst den Gesaufen. Doch alleine macht dir das keinen Spaß. Du schenkst mir ein Glas nach dem anderen ein und redest vom Leben, vom Sinn und vom Sein. Und während wir reden, während du redest und ich hör dir zu, muss ich mich übergeben, denn besoffen bin ich. Es ist gut, wenn du weißt, was du willst. Wenn du nicht weißt, was du willst, ist das nicht so gut. Du sagst mir, dass du müde bist, doch eigentlich willst du noch bleiben. Und weil Entscheidung nicht deine Stärke ist, muss ich mich statt deiner entscheiden. Setze dein Vertrauen aufs Spiel. Mir wurde es jetzt so wie den Frauen zu viel. Ich setze dich galant vor die Tür. Doch noch einen guten Rat, den gebe ich dir. Es ist gut, wenn du weißt, was du willst. Wenn du nicht weißt, was du willst, ist das nicht so gut. Es ist gut, wenn du weißt, was du willst. Wenn du nicht weißt, was du willst, ist das nicht so gut. Es ist
natürlich gut, ganz schön feist. Es ist gut, wenn du weißt, was du willst. Ambivalenz, HR2, der Tag. Ein Tag voller historischen Bezüge ist das heute. Der 9. November zwingt uns durch seine Ambivalenz zu einer Auseinandersetzung mit unserer ambivalenten Geschichte. Aber was ist das eigentlich, Ambivalenz? Mehrdeutigkeit einerseits, andererseits Dilemma. Wo ist die Grenze zur Verwirrung? Rainer Dachselt mit einer Begriffsbetrachtung.
Ambivalenz ist ein edles Gefühl. Sie steht turmhoch über der Unentschlossenheit. Wenn ich sage, ich kann mich nicht entscheiden, dann kriege ich genervte oder bestenfalls mitleidige Blicke. Botschaft, versuch's trotzdem, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ähnlich geringes Sozialprestige hat verwirrt sein. Etwas besser ist ein innerer Zwiespalt, aber auch da kriegst du schnell Ratschläge, versuch's doch mal mit einer Therapie. Wenn ich aber sage, bei der Sache habe ich ein ambivalentes Gefühl, dann bin ich seelisch sozusagen was Besseres. Da hilft keine Therapie. Im Gegenteil, wenn ich sowas erkenne und aushalte, komme ich eher selber als Therapeut in Frage. Ambivalenz ist auch eine edle Geisteshaltung. Wenn ich verkünde, jedes Ding hat zwei Seiten oder darum bitte, doch auch die andere Seite der Medaille zu sehen, dann dresche ich einfach altbekannte Phrasen und keiner hört zu. Wenn ich aber dringend dazu auffordere, den ambivalenten Charakter eines Problems zu erkennen, dann wissen alle, dieser Mann hat einfach den Überdurchblick auf beiden Seiten. Das ist leider wirklich so. Deswegen kommt mir die Ambivalenz, während ich sie lobe, gleichzeitig ein bisschen verdächtig vor. Warum ist es mir denn eigentlich peinlich einzugestehen, dass ich mich nicht entscheiden kann oder dass eine Angelegenheit mich sogar möglicherweise heillos überfordert? Warum näsele ich dann stattdessen irgendwas von Ambivalenz? weil ich die Widersprüche auf einer höheren Ebene irgendwie vereine, ja, dann sollte ich doch gleich lieber richtig Dialektik sagen, während Ambivalenz ja gar nicht viel mehr bedeutet als »so richtig habe ich's auch nicht verstanden, lassen wir es mal auf sich beruhen«. Sagen wir es frei heraus, Ambivalenz ist dann einfach ein intellektuelles Statussymbol für Leute, die sich ungern entscheiden und mit der Sprache nicht herauskommen wollen. Ambivalenz ist ein dekoratives Zwielicht für die gehobene seelische Innenausstattung. Sie hält alles im wabernden, labernden Ungefähren und kommt sich da sehr reif und erwachsen vor, anstatt sich an Karl Kraus zu halten, der gesagt hat, im Zweifelsfall entscheide man sich für das Richtige. Und sich dann einzugestehen, normalerweise bekommt es dem Menschen ganz und gar nicht, wenn er die Welt nicht versteht und alles so, aber auch anders bewertet werden kann. Für diesen Zustand gibt es Worte, die näher dran sind an der düsteren psychischen Wirklichkeit. Double-bind, komm her, geh weg, ein beliebter Erziehungsfehler emotional labiler Eltern, der zu Psychosen führen kann. Oder Zerrissenheit, das tut schon beim Hören weh. Oder am allerhärtesten Dilemma, da weiß man, dass man nicht lebend rauskommt. Also weg mit der verschwiemelten Ambivalenz? Her mit der neuen Eindeutigkeit? Jein. Je länger ich darüber nachdenke, desto übertriebener kommt mir diese Verdammung vor. Warum sehnen wir uns nach Eindeutigkeit, anstatt die Ambivalenz anzuerkennen? Ich könnte jetzt dieser Frage wieder nachgehen, aber dann würde diese Betrachtung vielleicht überhaupt kein Ende finden und deswegen schließe ich vorläufig mit dem Befund, Ambivalenz ist höchst ambivalent.
Rainer Dachselt über die Ambivalenz und ihre Grenzen. Professor Christopher Bethke, Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie an der Uni Köln und Leiter der medizinisch-wissenschaftlichen Redaktion des Ärzteblatts. Guten Tag.
Hallo.
Herr Bethke, wenn man mit Kindern Geschichten liest oder Filme guckt, dann kommt sehr schnell die Frage, ist der böse, ist die gut? Resultiert das aus einem ganz tief in uns sitzenden Bedürfnis nach Eindeutigkeit einer einfachen Welt?
Kann ich mir gut vorstellen, denn das ist ja in der Tat schlagend, dass Kinder eine eindeutige Welt haben wollen und man sie nicht beruhigen kann, wenn sie beispielsweise Angst davor haben, dass die Mutter oder der Vater nicht wiederkommen, wenn sie weggegangen sind, wenn man sagt, ja, fast nie passiert ihnen was, aber in 3% gibt es einen Autounfall oder so. Das heißt, Kinder haben, glaube ich, das besondere Bedürfnis nach eindeutigen Botschaften und es ist vielleicht eine Lernerfahrung, dass man auf dem Weg zum Erwachsenensein besser lernt, mit ambivalenten Erlebnissen umzugehen.
Und was gehört dann zum Aushalten der Ambivalenz?
Ja,
braucht man dafür?
Das ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, es ist erstmal beschreibend, die Fähigkeit, mit unangenehmen Gefühlen so umzugehen, dass man sie ein bisschen konservieren kann oder dass man sich von ihnen nicht gleich bedroht fühlt. Dass, wenn eine Entscheidung von einem verlangt wird, bei der man sich nicht richtig zwischen A und B entscheiden kann, dass diese Ambivalenz, diese Unschlüssigkeit oder dieses Dilemma, wie Ihr Kollege gerade sagte, einen nicht in seinem Selbst verunsichert. Nicht? Die Psychoanalytiker sprechen auch von Ich-Stärke in dem Zusammenhang.
In der Psychologie spricht man auch von Ambiguitätstoleranz, also diese Ambivalenz aushalten zu können. Was passiert, wenn sie fehlt? Haben Sie sich in den USA angeschaut? Auf welches Phänomen sind Sie da getroffen?
Ja, man muss ja immer vorsichtig sein, ganzen Völkern psychologische Eigenschaften zuzuordnen. Und es gibt sicherlich viele, sagen wir mal, soziale Gründe für Unterschiede zwischen Europa und den USA. Aber was ich damals interessant fand, war, dass das amerikanische öffentliche Leben nach meiner Auffassung stark darauf abzielte, Ambivalenz oder Ambiguität zu vermeiden. Ein Beispiel dafür wäre, wenn die Volkssportarten, die amerikanischen Volkssportarten kennen praktisch kein Unentschieden. Im American Football ist es zwar möglich, aber sehr, sehr selten. Und im europäischen Fußball gibt es das Unentschieden ja relativ häufig. Und das hat man jetzt auch wieder bei der Wahl gesehen. Das ist ja auf der Ebene der Bundesstaaten gilt ja ein Winner takes all, ein Mehrheitswahlrecht, sodass selbst wenn es unglaublich knapp ist, wie jetzt beispielsweise in Georgia, der Sieger alle Wahlmänner und Wahlfrauen, nehme ich an, Stimmen erhält. Und das ist meiner Meinung nach, sagen wir auf der gesellschaftlichen Oberfläche, ein Zeichen dafür, dass eine Gesellschaft mindestens in diesen Bereichen nicht gut mit Unentschieden leben will.
Sie sagen ja auch, das kann man nicht einfach übertragen und alle Amerikaner sind genau so. So ähnlich ist es, wenn man jetzt in der Corona-Krise auch hierzulande schaut. Es gibt viele Ungewissheiten, es gibt immer wieder neue Erkenntnisse, widersprüchliche Botschaften. Und da gibt es manche, die daraus den Schluss ziehen, diese Bedrohung, die gibt es einfach gar nicht. Alles nur eine Erfindung. Das heißt, ich mache die Schotten dicht, wie gestern bei der Demonstration in Leipzig hat man den Eindruck, es gibt einfach Leute, die immer noch sagen, sie wehren sich nicht gegen die Maßnahmen, sowieso auch, aber auch gegen die Erkenntnis, dass es dieses Virus überhaupt gibt. Ist das auch ein Fehlen dieser Ambiguitätstoleranz oder der Fähigkeit, mit Ambivalenz umzugehen?
Ja, ohne das jetzt jedem Einzelnen der Demonstranten, Demonstrantinnen unterstellen zu wollen, das wäre sicherlich etwas überheblich. Aber das Frustrierende an der Wissenschaft, gerade im Zusammenhang mit der Corona-Krise, ist ja, dass es nicht sehr viele eindeutige Antworten gibt und dass man Entscheidungen dennoch treffen muss. Und es ist sicherlich verlockend und innere Spannung reduzierend, wenn man auf die Unsicherheit im Äußeren, beispielsweise in der Wissenschaft oder auch in der Politik, dergestalt reagiert, dass man sich ganz klar einer Seite zuordnet, also entweder ganz unkritisch die Lockdown-Maßnahmen gutheißt, ohne es zu reflektieren, selbst wenn man sie teilt, oder aber eben die Wissenschaft und die Politik von vornherein zu verteufeln, wie es einige der Querdenker, der sogenannten Querdenker ja tun. Ich denke mir, das führt dazu, dass man diese innere Spannung erfolgreich abbaut.
Wenn sie doch so wichtig ist, die Ambiguitätstoleranz, wie kann man die denn lernen oder kann man das überhaupt lernen?
Mir sind keine standardisierten Programme zum Lernen von Ambiguitätstoleranz bekannt. Wie gesagt, ich denke, es gibt einen Zusammenhang mit Ich-Stärke, mit Selbstbewusstsein. Das ist gezeigt, dass es da bessere Ambiguitätstoleranzwerte sozusagen gibt, wenn man das wissenschaftlich untersucht. Aber ein gesellschaftlicher Bereich, der sich ja durch starke Ambivalenz, und zwar schöne Ambivalenz, schöne Ambiguität auszeichnet, ist die Kunst, ist die Literatur. Man kann ja fast definitorisch sagen, dass ein Gedicht, das völlig eindeutig ist, eigentlich ein langweiliges Gedicht ist oder ein Bild, ein Kunstwerk, eine Fotografie. Auch bei Filmen können wir das, glaube ich, nachvollziehen, dass so eine gewisse Ambivalenz mitschwingt oder Ambiguität diesen Filmen, die man besonders schätzt, eigen ist, wenn man nicht reine Actionfilme favorisiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass man, sagen wir mal, zumindest durch die Betrachtung von Kunst ein besseres Gefühl für die Ambiguität erhält.
Das werden wir später noch vertiefen in dieser Sendung. Professor Christopher Bethke, Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie an der Uni Köln und Leiter der medizinisch-wissenschaftlichen Redaktion des Ärzteblattes. Vielen Dank. Ambivalenz, Lob der gemischten Gefühle, der Tag in HR2 Kultur.
Der Papst lebt herrlich in der Welt. Es fehlt ihm nie an Ablassgeld. Er trinkt vom allerbesten Wein. Drum möchte ich auch der Papst wohl sein. Doch nein, er ist ein armer Wicht. Ein holdes Mädchen küsst ihn nicht. Er schläft in seinem Bett allein. Drum möchte ich auch der Papst nicht sein. Der Sultan lebt in Saus und Braus. Er wohnt in einem Freudenhaus, voll wunderschöner Mägdelein. Drum möchte ich wohl der Sultan sein. Doch nein, er ist ein armer Mann, denn folgt er seinem Alkoran, so trinkt er keinen Tropfen Wein. Drum möchte ich auch nicht Sultan sein. Geteilt veracht ich beider Glück und kehr in meinen Stand zurück. Doch das geh ich mit Freuden ein, halb Sultan und halb Papst zu sein. Drum Mädchen, gib mir einen Kuss, denn jetzt bin ich dein Sultanus. Ihr trauten Brüder, schenket ein, damit ich auch der Papst kann sein. Ihr trauten Brüder, schenket ein, damit ich auch der Papst kann sein.
Ja, was denn nun? Oder alles auf einmal, Papst und Sultan, Zupfgeigenhansel war das. Ambivalenz, Lob der gemischten Gefühle, der Tag in H2 Kultur. Mehrdeutigkeit in Situationen, in Äußerungen oder auch an historischen Daten wie dem 9. November ertragen, damit umgehen zu können, das ist die Ambiguitätstoleranz, die uns hilft, mit komplexen Situationen umzugehen, individuell und gesellschaftlich. So haben wir es eben gehört. Per se mehrdeutig ist Kultur, ist Literatur, ist Kunst. Auch davon haben wir eben kurz gesprochen. Ein Stein ist ein Stein, ein Haus ist ein Haus, ein Bild, eine Statue, eine Sinfonie aber kann aus vielen verschiedenen Perspektiven betrachtet und wahrgenommen werden. Und so streiten sich die Gemüter, was ist schön, was ist hässlich. Wie sich die Ambivalenz durch die Kulturgeschichte zieht, zeichnet Marius Galler nach.
Janus war der römische Gott des Anfangs und des Endes. Er hatte ein Doppelgesicht, blickte in die Vergangenheit und in die Zukunft und gilt noch heute sprichwörtlich als Symbol der Zwiespältigkeit. Wo links oder rechts ist, vorne oder hinten, liegt im Auge des Betrachters. Denn was zwiespältig, ambivalent ist, besitzt eben nicht Eindeutigkeit und Objektivität. Und das gilt quer durch alle Genres, von der Literatur über die bildende Kunst bis zu Musik und Film. Auf den ersten Blick scheint etwa das berühmte Gemälde von Eugène Delacroix, »Die Freiheit führt das Volk«, eine Feier der Revolution zu sein. Mit der Venentricolore in der Hand führt die Marianne, die große nationale Figur der Französischen Republik, das Volk auf die Barrikaden, neben ihr unerschrocken voranstürmende, bewaffnete Revolutionäre. Das Gemälde erschien 1830, inmitten der Barrikadenkämpfe der Julirevolution. Nun folgt das, was Peter Weiß in der Ästhetik des Widerstands über dieses Bild schrieb.
Am weitesten nach vorn war der Junge gelangt. Aus den Gassen kam er gestürmt, begeistert seine Pistolen schwingend, als stünde der Sieg der Revolution schon bevor. Darin aber lag gleichzeitig das Schreckliche, denn der Junge, völlig schutzlos dem Gegner preisgegeben, würde mit Bestimmtheit in der nächsten Sekunde niedergeschossen werden und in den Leichenhaufen fallen, der geradezu bereit zu sein schien, ihn aufzunehmen.
Wer von der revolutionären Begeisterung in der Bildmitte einmal absieht, entdeckt in der Tat im Vordergrund einen Leichenhaufen. Und Peter Weiß' Deutung wird plausibel. Andererseits tauchten eben diese Figuren von Delacroix wieder als Graffito in der Gelbwestenbewegung der Gegenwart auf. Ohne den Schrecken des Scheiterns, sondern als Fanal für Aufstand und Protest. Revolution oder Scheitern, Freiheit oder Tod. Beides liegt hier so nahe beisammen, dass es auf die Zeit und den Betrachter ankommt, was überwiegt. Bei den bewegten Bildern ist die Ambivalenz oft noch deutlicher. Etwa in diesem Hollywood-Film.
Das hab ich zu meiner Frau. Für Gerechtigkeit müssen wir zu Don Corleone.
Warum gehst du zur Polizei? Warum kommst du nicht gleich zu mir? Wir beide kennen uns schon viele Jahre, aber heute kommst du zum ersten Mal zu mir um Rat oder um Hilfe. Aber lass uns ganz offen sein, du hast nie Wert gelegt auf meine Freundschaft. Du sagst nicht einmal Pate zu mir.
Dem Vernehmen nach soll Der Pate von Francis Ford Coppola ein absoluter Lieblingsfilm der Mafia sein. Gleichzeitig sind Brutalität und Gewaltverherrlichung der Gangster abschreckend und verstörend. Die Ambivalenz des Films liegt hier in der großartigen Darstellung des Mafioso durch Marlon Brando. Er verleiht dieser Figur so viel Stil, dass die Brutalität dahinter fast verschwindet. In einem anderen Filmgenre ist die Ambivalenz geradezu stilbildend.
Riechst du das? Ob du das riechst?
Was?
Napalm, mein Junge. Es gibt nichts auf der Welt, das so riecht. Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen. Weißt du, einmal haben wir einen Hügel bombardiert. Das war ein Geruch, ja, wie Rauch. Wie nach Sieg roch er.
Ein Antikriegsfilm sei Apocalypse Now, so ist überall zu lesen. Wie so viele, die dieses Etikett tragen. Full Metal Jacket, Saving Private Ryan und andere. Aber wo endet der Kriegs- und beginnt der Antikriegsfilm? Kann der Vietnam-Veteran heute Apocalypse Now mit seinem Enkel gucken und sagen, schau mal, Mordskerle waren wir damals schon? Ein Begriff wie Angstlust beim Betrachten der Kriegsgräuel etwa enthält bereits die ganze Zweideutigkeit des Genres. Der Ambivalenz ist in der Popkultur des 20. Jahrhunderts kaum zu entgehen. In Film und Musik entbrennen regelhaft Debatten, ob das Dargestellte nun kritisch oder affirmativ zu sehen ist.
Dein Herz in Flammen will dich lieben und verdammen.
Die deutsche Band Rammstein ist eine einzige Ambivalenzmaschine. Ist dieses heiß diskutierte Musikvideo von 2019 nun nationalistisch oder nicht? Eine junge schwarze Frau, dekadent in ein Goldkostüm gekleidet, symbolisiert hier Deutschland. Wie soll das nationalistisch sein? Argumentieren die einen. Andere verweisen darauf, dass hier auch Deutschland mitgegrölt werden kann. Wer mag da schon der Richter sein?
Marius Galla über die zwingende und reizvolle Mehrdeutigkeit in der Kultur. Sie kann uns Ambiguitätstoleranz lehren, Ambivalenz schätzen lernen. Professor Jochen Hörisch, Literatur- und Medienwissenschaftler von der Uni Mannheim. Guten Tag.
Guten Abend, Frau Fuhrmann.
Jetzt müssen wir doch drauf kommen. Das klassische Zitat der Weltliteratur zur gefühlten Ambivalenz stammt natürlich aus Goethes Faust. Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Gerne werden daraus schlagende Herzen beim Zitieren. Dieses einerseits, andererseits in der klassischen Literatur. Welches Dilemma treibt denn den melancholischen Dr. Faust zu dieser Äußerung?
Er hat die ganz tiefe Einsicht, dass man das Gegenteil dessen erreichen kann, was man eigentlich erreichen will. Dass es nicht genügt, ein guter Mensch sein zu wollen. Das ist er ja definitiv nicht. Er ist ja schuld am Tod von Gretchens Mutter, von Gretchens Bruder, Leichenpflastern seinen Weg. Ob er deshalb ein böser Mensch ist, das steht auf einem anderen Blatt. Mephisto behauptet das. Aber gerade Mephisto verdankt er ja die unglaubliche Einsicht, dass er, Mephisto, ein Teil ist von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Ein Satz, der ja auch nach der Umkehrung verlangt. Man will stets das Gute, schafft damit aber das Böse. Goethe hatte das Auge in Auge mit den französischen Jakobinern erfahren. Das waren die Tugendhaften. Und als es dann ans große Schlachten und Enthaupten ging, merkt man natürlich, wie ambivalent etwa auch die jakobinische Tugend sein kann. Also natürlich ist Goethe der Beste, das wollte ich immer schon mal sagen, ist ja nicht originell. Aber keiner hat wahrscheinlich so intensiv über Ambivalenzen nachgedacht wie Goethe. Und das unterscheidet ihn von Leuten wie Kant und dergleichen mehr, die ziemlich genau glauben, unterscheiden zu können, was gut und was böse ist.
Schauen wir uns noch mal ein paar Persönlichkeiten der Weltliteratur an, die uns zwischen den Buchseiten begegnen. Haben wir es da per se mit ambivalenten Charakteren zu tun, zum Beispiel bei Thomas Mann?
Ja, ganz eindeutig. Lassen Sie mich ein grundsätzliches Wort sagen. Die verdammte Pflicht und Schuldigkeit der Wissenschaft ist eindeutige, wahre Sätze, die man von falschen Sätzen unterscheiden kann, herauszukristallisieren. Das Spiel der Kultur und vor allen Dingen der Literatur ist genau das Entgegengesetzte. Sie ist auf Zweideutigkeiten, häufig eben auch auf Vieldeutigkeiten hin organisiert. Das ist die Aufgabe, die Literatur bewältigt, Vieldeutigkeiten zu thematisieren, zu problematisieren, überhaupt in den Blick zu bekommen. Und da ist sicherlich Thomas Mann jemand, der fast so komplex argumentieren kann, wie Goethe es tut. Ich denke etwa an seinen wohl bedeutendsten Roman, den Zauberberg. Da ist ja deutlich, dass zum Beispiel auch schon von der Psychoausstattung her und von der sexuellen Ausstattung her der Held Hans Castorp erstens überhaupt kein Held ist. Man braucht nur die Initialen zu lesen. HC, die hat er ja in seinem Taschentuch dabei. Hans Castorp ist eigentlich nur honoris causa mit den Problemen vertraut, die auf Ambivalenzen hinverweisen. Aber er ist ja schon von der sexuellen Disposition her ganz eindeutig bisexuell. Er hat diese frühe homophile Erfahrung mit seinem fast Klassenkameraden und dann eben die Erfahrung mit Claudia Schuscher. Und großartig ist eben, wie Thomas Mann das macht. Die Claudia heißt ja eigentlich gar nicht Claudia, sondern Klavdia, L-A-W. Und der frühe Freund hat den eigentümlichen Namen Pschibeslav. Wir haben also zweimal dieselbe Silbe, Lav, Lav, Lav. Und natürlich ist das ein erhabener Karlauer, da steckt die Liebe drin, aber natürlich auch die Liebe zum Tod. Pschibeslav Hippe ist eine Todesallegorie. Und es muss der arme Hans Castorp lernen, seine Liebe zum Tod, was für eine Ambivalenz, so umzukodieren, dass es eine Liebe zur Liebe wird. Also er versucht, sehr bedrohliche Zweideutigkeiten auszutreiben. Es gelingt ihm fast, aber es hilft ihm auch wieder nichts. Am Ende des Romans ist er in jungen Jahren tot.
Also schillernde Figuren mit Ambivalenzen, ambivalenten Erleben, auf jeden Fall bei Thomas Mann. Sie haben eben auch schon Goethe als den großen Ambivalenzhelden herausgestellt. Wenn man sich jetzt aber doch mal so die Massenliteratur anschaut oder auch in Vorabendserien die Figuren anguckt, dann sind die ja oft sehr viel weniger schillernd und also ja eher eindeutig langweilig und trotzdem sehr beliebt. Vorabendserien, Heftchen, Romane oder sowas. Also wo manche Leute scheinbar doch auch von einer gewissen Vielschichtigkeit zurückschrecken. Woher kommt das?
Ja, es fordert natürlich kognitiv eine Leistung, wenn man versucht, mit Ambivalenzen umzugehen. Mit Eindeutigkeiten ist ganz klar. Also ich gehöre zu den Leuten, die auch ordentlich Wein getrunken haben, weil ich mich freue, dass Trump nun Gott sei Dank einen drüber gekriegt hat. Ich bekenne mich zu einer gewissen Häme. Ich freue mich einfach. Es gibt eine Ecke in meinem Herzen, wo ich einfach denke, so einfach ist die Welt nicht. Wir werden zumindest gerade auch die Medienleute einigermaßen vor dem Problem stehen, dass nun ein sehr sympathischer Langweiler drankommt, aber er ist eben langweilig. Er ist nicht so bizarr, er ist nicht so ordinär, er ist nicht so sexistisch, er ist nicht so unsäglich verachtenswert, wie Trump das eben gewesen ist. Aber das macht natürlich auch den Unterhaltungswert aus. Also so drastisch will ich das illustrieren. Und eine bestimmte Form von Popliteratur kriegt das eben nicht in den Blick. Aber ich will doch darauf verweisen, dass etwa Harry Potter eben auch Eltern hat, nicht? Und aus einem Traditionszusammenhang kommt, wo er mit Ambivalenzen umgehen lernen muss. Die Lehrer, die er hat, sind nicht eindeutig nach der Kategorie Gut und Böse zu unterscheiden. Eine Literatur, die wirklich auf diese Ambivalenz-Thematisierung verzichtet, die ist nicht Ambivalenz, sondern die ist eindeutig schlechte Literatur.
Haben wir es leichter, uns auch mit diesen schillernden Figuren zu identifizieren?
Ja, sicherlich, denn ich meine, wer sind wir, wenn man behauptet, dass man nicht ambivalent sei, dann macht man sich ja übrigens auch uninteressant. Ich bin ja nur interessant, wenn ich Ambivalenzen spüre. Und vielschichtig bin, wäre ich kristallklar wie ein Bergbach, dann wäre ich zugleich eine sehr langweilige Figur. Das merken wir ja auch, wenn wir uns auf einigermaßen literarischem Niveau unterhalten, dann arbeitet man ja mit Zweideutigkeiten, mit Frivolitäten, mit Anspielungen. Es ist ein großes Problem der politischen Korrektheit da drin, dass sie dort Eindeutigkeiten herstellen will, wo sich keine Eindeutigkeiten herstellen lassen, etwa im Gender-Setting.
Die größere Faszination geht eben von Mehrdeutigem aus, von Ambivalenzen, sagt Professor Jochen Hörisch, Literatur- und Medienwissenschaftler der Uni Mannheim. Vielen Dank. Ambivalenz, Lob der gemischten Gefühle, der Tag in HR2 Kultur.
Jein, jein. Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Ich habe einen Freund,
ein guter,
sozusagen mein Bester, und ich habe ein Problem, ich stehe auf seine Freundin,
nicht auf seine Schwester.
Würde ich auf die Schwester stehen, hätte ich nicht das Problem, das wir haben, wenn er sie und ich uns sehen. Kommt sie in den Raum, wird mir schwindelig. Sag ich, sie will nichts von mir, dann schwindel ich. Ich will sie, sie will mich, das weiß sie, das weiß ich. Nur mein bester Freund, der weiß es nicht. Und somit sitzt sie sozusagen in der Zwickmühle. Und das ist auch der Grund, warum ich mich vom Schicksal gefickt fühle. Warum hat er die schönste Frau zur Frau?
Mit dem schönsten Körperbau.
Und ist sie schlau? Genau. Es steigen einem die Tränen in die Augen, wenn man sieht, was mit mir passiert und was mit mir geschieht. Es erscheinen Engelchen und Teufelchen auf meiner Schulter. Engel links, Teufel rechts.
Lecht, nimm dir die Frau, sie will es doch auch. Erklär, wozu man gute Freunde braucht.
Halt, der will dich linken,
schreit der Engel von der Linken.
Weißt du nicht, dass sowas scheiße ist und lügt er stinken? Oh, und so streiten sich die beiden um mein Gewissen. Und ob es glaubt oder nicht, mir geht es echt beschissen. Doch während sich der Teufel und der Engel anschreien, entscheide ich mich für ja, nein, ich mein jein.
Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein?
Fettes Brot mit Jein, das ist Ambivalenzfähigkeit, HR2 der Tag. Ob es stimmt oder nicht, heute betonen wir gerne, früher war die Welt einfacher. Die politischen Lager links und rechts deutlich voneinander getrennt, klar erkennbar. Die großen Parteien drängten dann viele Jahre in die Mitte, um sich danach innerparteilich darüber zu streiten, wie sehr man sich denn jetzt an die jeweiligen politischen Ränder vorwagen soll. Mittlerweile gibt es viele kleine, zum Teil laute Gruppierungen, die widerstreitende Interessen vertreten. In der Corona-Krise stehen links und rechts. Oder zeugt diese Formulierung schon wieder zu sehr von der Suche nach Eindeutigkeit? Und Gruppierungen anderer Ausrichtung gleichzeitig auf Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. Für den Schriftsteller und Publizisten Christian Schüle ist diese Entwicklung der Grund für einen Aufruf, sich in Ambivalenzbewältigung zu üben.
Eine verhängnisvolle Idee des Politischen geistert durch den Raum und besetzt mehr und mehr Köpfe. Identität. Die explizite Identitätspolitik psychischer, kultureller, sozialer oder geschlechtlicher Bedürfnisse und Anliegen führt zu einer weitgehend fragmentierten Gesellschaft, der peu à peu die Idee des Allgemeinen, der Res Publica, abhanden zu kommen scheint. Wir haben es mit einer ständigen Ausweitung gruppenspezifischer Ansprüche an den Staat und die Gesellschaft zu tun, woraus eine Zersplitterung in Parzellen und Reviere Communities und Lobbys folgt, die ihre jeweiligen Interessen zum Maß der Dinge erheben und sich als Opfer struktureller Benachteiligung gegebenenfalls beleidigt, gekränkt und in ihrem Selbstwert verletzt fühlen. Geschlechterpräferenzen, religiöse Gefühle, nationale Abstammung und lebensweltliche Befindlichkeiten sind für sich genommen aller Ehren wert. Und jede und jeder hat das unbedingte Recht, nach ihrer und seiner Fasson glücklich zu werden. Aber wenn jede soziale Gruppe ihre Bedürfnisse moralisch verabsolutiert, um mit rhetorischem Framing die höchst erregbare öffentliche Wahrnehmung auf sich zu lenken, führt das im Furor von Empörungshysterie und Shitstorm-Schwachsinn zunehmend in eine unübersichtliche Kampfzone. Vor lauter aufwertungsbedürftigen Minderheiten lässt sich schließlich gar nicht mehr von der Mehrheit sprechen. Bald könnte es, überspitzt gesagt, eine Multigender-, Polyamorien-, Bio-Veganer-, Animisten- und Nationalanarchisten-Quote für Politik und Wirtschaft geben, weil jeder im öffentlichen Raum Geltung haben will. Letztlich geht es dabei um zahllose, in sich geschlossene Schutzräume, die weder ineinander übersetzbar noch anschlussfähig sind und vor allem Homogenität fördern, die mit ihrer Neigung zu fundamentalistischer Selbstoffenbarung in einer offenen Gesellschaft ja ausdrücklich verhindert werden soll. Identitätspolitik ist per se spalterisch und verstößt in einer ohnehin von Spaltungen aller Art zerklüfteten Gemeinschaft gegen das Grundprinzip einer liberalen Demokratie, die Bewältigung von Ambivalenz durch Prozesse. Pluralismus produziert permanent Widersprüche und Mehrdeutigkeiten, das eine gilt so wenig oder so viel wie das andere. Wenn die Ausdifferenzierung der Lebensentwürfe weiter voranschreitet, wird es bald mehr als 60 kulturell kodierte Geschlechter und durch zunehmende Migration weit mehr als 200 Nationalitäten auf engem Raum geben. Dann wird es permanent zu Konflikten zwischen widerstreitenden Wert- und Normvorstellungen kommen. Dann wird jede gestopfte Gerechtigkeitslücke für die eine Gruppe mindestens eine neue für andere Gruppen aufreißen. Und dann wird der diffuse Begriff der Würde ständig neue Forderungen nach dem spezifischen Respekt für sich aufs Neue benachteiligt fühlende Minderheiten hervorbringen. In einer superdiversen Gesellschaft, und auf eine solche wird es hinauslaufen, wird der einzelne Bürger nicht umhinkommen, Kränkungen zu ertragen und mit Neid und Ressentiment leben zu lernen. Wem es nicht nur in wohlfeilen Sonntagsreden, sondern aus Einsicht in die Notwendigkeit, um gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt in Zeiten sozialer Isolation geht, der muss Ambivalenzbewältigung zur Kulturtechnik erklären, deren Beherrschung jeder Einzelne künftig einzuüben hat. Eine auf Dauer garantierte Ordnung der Freiheit für alle findet nur dann allseitige Zustimmung, wenn sie nicht der Durchsetzung besonderer moralischer, ethischer oder religiöser Vorstellungen und Interessen dient, sondern ausschließlich eine Ordnung der individuellen Handlungsfreiheit ist. Ambivalenzbewältigung wird also eine neue Schule der sozialen Ethik erfordern. Man sollte schon jetzt die Lehrpläne erweitern und die besten Pädagogen suchen, sonst brauchen wir in Kürze ein Heer von Therapeuten.
Christian Schüle fordert die Übung in Ambivalenzbewältigung, sonst wird es übel enden. Dr. Svenja Flasspöhler ist Chefredakteurin vom Philosophie-Magazin. Guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag.
Sind wir denn mehr als früher gefordert, mit Ambivalenzen umzugehen, um nicht einfachen und auch vereinfachenden Botschaften auf den Leim zu gehen?
Ja, das denke ich schon. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die sich zunehmend sensibilisiert. Und das heißt eben auch, dass wir, denke ich, zunehmend abwehrend reagieren auf negative Gefühle, dunkle Seiten, Schmutziges und so weiter. Und das lässt uns tatsächlich ja anfällig dafür werden, dass wir Ambivalenzen nicht aushalten können und dass wir uns in Vereindeutigungen flüchten.
Weil wir empfindlicher werden.
Weil wir empfindlicher werden und in dieser Weise eben dann sozusagen die andere Seite möglicherweise nicht sehen wollen oder nicht aushalten. Also nehmen Sie zum Beispiel den Umgang jetzt während der MeToo-Debatte mit Künstlern. Ja, dass man dann eben sagt, das ist menschlich ein, ja, eben ein unmoralischer Zeitgenosse, vielleicht sogar gefährlich. Aber könnte man sagen, er macht ja immer noch grandiose Kunst, ne? Und diesen Widerspruch in ein und derselben Person auszuhalten, das glaube ich, das fällt uns tatsächlich immer schwerer.
Aber müssen Werte, Grundsätze, die über lange Zeit Gültigkeit haben sollen, auch eine moralische Wirkkraft haben, nicht auch so eine Mehrdeutigkeit aufweisen, die uns vielleicht schwerfällt, manchmal auszuhalten, aber auch um über verschiedene Zeiten zu kommen. Also zum Beispiel Grundgesetz Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist auslegungsfähig. Braucht man das, um es einfach für lange Zeit wirklich haben zu können?
Ja, das glaube ich ganz sicher. Also die Unantastbarkeit der Menschenwürde kann eben ganz, ganz viel bedeuten. Und ich denke, es bedeutet auch immer mehr. Ja, das hat ja ganz viel auch damit zu tun, dass sich eben unser Begriff von Gewalt ganz immens ausweitet. Also Gewalt ist eben nicht mehr nur Körperverletzung, sondern Gewalt ist eben, kann verbale Gewalt sein, kann sexualisierte Gewalt sein. Und damit einhergehend gilt es natürlich auch zu betonen, ja, wenn ich vorhin gesagt habe, ja, wir werden immer sensibler und wir sind immer unfähiger, sensible, ungute Gefühle auszuhalten, dann hat das natürlich auch wieder in sich eine Berechtigung, ja, also einem Schwarzen zu sagen, ja, jetzt sei bitte mal offen für negative Gefühle und halt mal die alltägliche Diskriminierung aus, das kann ja nicht mein Ernst sein, das sage ich natürlich nicht. Also insofern ist das tatsächlich eine ziemlich verzwickte Sache mit der Ambivalenz und mit der Sensibilität.
Verzwickt auf jeden Fall, das ist auch im Laufe der Sendung deutlich geworden, aber wir singen ja das hohe Lob auf diese gemischten Gefühle in dieser Sendung. Und für Sie als Philosophin, Frau Flaßpöhler, wäre ja ohne Ambivalenz die Welt auch deutlich ärmer. Das theoretische Denken, das Abwägen, dafür brauchen wir ja diese Spannung, um auch voranzukommen in philosophischen oder auch moralischen Fragen.
Absolut, absolut. Also man kann ja sagen, die Ambivalenz ist in gewisser Weise das Phänomen der Zerrissenheit und die Dialektik, also die philosophische Dialektik ist eigentlich eben die Methode des widersprüchlichen Denkens. Und dieses Denken schwingt sich ja gerade im Durchgang durch den Gegensatz zu immer höheren Einsichten auf. Und insofern sind Ambivalenz und Dialektik eigentlich ganz, ganz eng verschwistert miteinander.
Ist das grenzenlos möglich?
Ich denke, das muss möglich sein, dass wir immer auch die andere Seite sehen. Ja, natürlich hat das insofern eine Grenze. Das haben wir ja jetzt ganz, sagen wir mal ganz konkret, wenn wir über diese Frage reden, mit Rechten reden. Ja, das natürlich gibt es da auch eine Grenze, nämlich in dem Augenblick, in dem mein Gegenüber nicht zu dialektischem Denken bereit ist. Also in dem er nicht bereit ist, seine Haltung auch zu hinterfragen und möglicherweise die andere Seite zu sehen von Dingen. Aber ich glaube schon, dass man das dialektische Denken und auch die Ambivalenz, die müssen wir nicht nur aushalten, sondern die müssen wir kultivieren.
Ohne, dass sie irgendwann zum Dilemma wird und wir handlungsunfähig vor lauter, wir wissen nicht und hier und da und das müsste man auch noch und einerseits und andererseits?
Na, ich glaube, also man kann es doch eigentlich ganz schön zeigen und erklären am Individuum. Ja? Wenn ich mir meiner ambivalenten Gefühle bewusst bin, also wenn ich sie wirklich durchdringe und wenn ich mich nicht reiten lasse von meinen Gefühlen, sondern die Ambivalenz erkenne, dann kann ich mit ihr auch umgehen. Ich glaube, das ist der Punkt. Und so kommen wir dann auch zur Normativität.
Die Bewusstheit über die Ambivalenz bringt uns weiter und lässt uns Ambivalenz besser aushalten. Dr. Svenja Flaßpöhler, Chefredakteurin vom Philosophie-Magazin, vielen Dank. Das war der Tag für heute, an einem Datum, dem 9. November, wo vielfältige historische Daten aufeinander fallen und prallen. Das führt zu einer Ambivalenz in der Betrachtung dieses Datums, die zur ambivalenten Betrachtung der deutschen Geschichte gut passt. Das wollten wir uns näher anschauen unter dem Titel Ambivalenz, Lob der gemischten Gefühle. Nachhören können Sie die Sendung wie immer unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek der Tag hr2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.